Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist André Bayer und ich begrüße Thomas Log von Hidden Candidates. Hallo Thomas.
Hallo André.
Ja, wir gehen sofort ins Thema rein. Was ist wirklich wichtig? Prioritäten setzen mit Humor. Etwas Anziehendes habe ich mitgebracht, also etwas Anziehendes. Einen Magneten habe ich mitgebracht. Sie kennen vielleicht noch aus dem Physikunterricht oder von einer Veranstaltung. Wie ist es möglich, ein Publikumsmagnet zu werden? Wie kann Humor eine Karriere in einem fremden Land unterstützen? Und was ist wirklich wichtig? Über diese Fragen und noch viel mehr möchten wir heute sprechen mit Vince Ebert. Er wuchs auf im Odenwald und ist diplomierter Physiker. 1998 startet er seine Karriere als Kabarettist und als Buchautor. In der ARD moderiert Vince Ebert regelmäßig die Sendung Wissen vor acht Werkstatt. Mitte 2019 zog er für 9 Monate nach New York City. Seit seiner Rückkehr lebt er in Wien. Ich freue mich besonders auf das Gespräch mit Vince Ebert und ich sage, hello Vince Ebert, how are you?
I'm good.
So, ja.
Soll ich das Englisch machen? Nein, Quatsch.
Nein, aber das zielt natürlich, wer schon dein Buch gelesen hat, lieber Vince, ja, weiß natürlich diesen Kalauer, den wir jetzt gerade angesprochen haben. How are you? Aber bitte, Vince, stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern selber kurz vor.
Ja, du hast ja im Grunde genommen schon alles gesagt. Also ich sage immer, ich bin nach Oskar Lafontaine und Angela Merkel der dritte deutsche Physiker, der sein Geld im Bereich Kabarett und Comedy verdient. Versuche also eben auf der Bühne und in Büchern und in vielen, vielen Projekten bei Wissen vor Acht, du hast es ja auch gesagt, naturwissenschaftliche, teilweise auch wirtschaftliche, ökonomische Themen versuche ich irgendwie auf humorvolle Art darzustellen. Insofern werde ich immer gerne von Journalisten gefragt, sind Sie jetzt Kabarettist oder Comedian? Und dann sage ich immer, ich bin in der Erwachsenenbildung tätig.
Ja, aber Vince, wie kommst du vom Diplomphysiker zur Unternehmensberatung, habe ich gelesen, und dann auf die Bühnenbretter dieser Welt?
Also ich habe tatsächlich nach dem Studium 3 Jahre Unternehmensberatung gemacht, quasi auf der dunklen Seite der Macht für Banken und Versicherungen, also traditionell auch eine Branche, in der Spaß und gute Laune ja sowieso groß geschrieben wird. Ich wollte, das war mir schon im Studium, in der Diplomarbeit klar, ich wollte nicht in der Forschung bleiben. Ich habe tatsächlich Diplomarbeit gemacht, reine Grundlagenforschung, und das stellt man sich halt so vor, wie das halt wirklich auch war. Ich war dann in einem dunklen Kellerlabor gesessen und habe da Kristallsysteme untersucht, über die weltweit gerade mal 30 Leute Bescheid wussten. Und zum Schluss kam irgendwie raus, dass eigentlich nichts rauskam. Und so läuft ja Forschung auch oft ab. Also wir haben ja natürlich immer in der Wissenschaft so diese großen Entdeckungen im Kopf, die Relativitätstheorie und so weiter und so weiter. Aber Forschung ist tatsächlich sehr, sehr einsam oftmals. Man forscht an Dingen herum, man muss sich extrem in ein Detail versetzen und verliert so ein bisschen den Kontakt zum großen Ganzen. Und für mich war da eigentlich klar, ich will raus aus der Uni, ich will was machen, was ein bisschen allgemeiner ist, und habe damals auch noch keinen richtigen Plan gehabt und habe dann gesagt, okay, ich will in die freie Wirtschaft, und Unternehmensberater oder Unternehmensberatungen mögen Physiker oder Naturwissenschaftler sehr gerne. Ich sage dann im Programm oder in den Vorträgen immer aus Scherz, als Physiker verstehst du von Beratung genauso wenig wie ein BWLer auch, dafür in der Hälfte der Zeit. Und dann haben die irgendwie zugegriffen und haben mich dann im Endeffekt vor einen Computer gesetzt. Ich habe dort programmiert. Ich habe damals inhaltlich eigentlich schon tolle Sachen gemacht. Also das, was Google und Facebook und die sozialen Medien und diese Algorithmen eigentlich tun, Daten sammeln und dann aus den Daten Trends erschnüffeln. Das haben wir damals schon gemacht mit 368er Rechnern. Also wir hatten große Kunden, die Postbank und den WWF. Und da haben wir die Kundendaten reinbekommen und haben dann versucht, aus den Kundendaten bestimmte Präferenzen rauszulesen. Also ich war dann quasi so einer der Ersten, der da, ich glaube 1998 war das, versucht hat, da mit Algorithmen zu versuchen, was Kunden mögen oder wo Kunden besonders affin sind. Hab das dann 3 Jahre gemacht, war da nicht glücklich. Ich habe dann immer, weil ich diesen Humor oder diese Ironie anscheinend schon immer in mir hatte, ohne es irgendwie groß zu wissen, habe dann bei PowerPoint-Präsentationen vor Kunden schon immer so kleinere Scherze über das jeweilige Unternehmen eingebaut und habe das versucht, so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Und das kam damals überhaupt nicht an.
Das kann ich mir vorstellen.
Zu Recht sauer. Und die Ironie an der Geschichte ist, dass mich heute teilweise die gleichen Unternehmen für irgendwelche Vorträge buchen und das, was ich heute sage, hätte mir damals eigentlich eine Abmahnung eingebracht. Also das ist im Grunde genommen meine späte Rache.
Okay, Vince, inwieweit kann Forschergeist denn genutzt werden, um andere Lösungen zu finden?
Die Allgemeinheit hat ja von Forschung, von wissenschaftlicher Forschung ja so ein bisschen einen missverständlichen Eindruck. Also die denken halt, man hat einen ganz konkreten Plan und zieht den dann durch und dann kommt irgendwann mal die Quantenphysik raus oder sowas. Und in der Regel läuft Forschung eigentlich so ab, dass man tastet und fummelt und macht und tut und irgendwann mal durch Zufall entdeckt, dass irgendwie ein Effekt rauskommt. Also das heißt, dieses Ausprobieren, dieses Kreative, dieses Offensein für Neues und das dann anzunehmen und weiterzuentwickeln, also dieses Improvisieren in dieser ganzen Geschichte, das kommt mir oft bei der Wissensvermittlung oft viel zu kurz. Und deswegen versuche ich das auch in meinen Programmen immer zu sagen, dass eben Wissenschaft ganz, ganz viel mit Fantasie zu tun hat, mit Kreativität, mit Ausprobieren, mit Improvisieren. Und da sind dann letztendlich die großen, großen Erkenntnisse rausgekommen. Also ich glaube, Pasteur hat mal gesagt, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Also man muss natürlich sich schon sehr, sehr gut auskennen. Aber dann erkennt man aus einem Effekt, den vielleicht anderen nicht erkannt hätten, dass da vielleicht was Großes unter der Oberfläche lauert. Und das versuche ich den Leuten irgendwie so klarzumachen und eben zu zeigen, dass die Wissenschaft nicht aus starren Formeln und Mathematik besteht. Das tut sie natürlich auch. Sondern dass es ganz viel um Fantasie und um Einfallsreichtum geht.
Mhm, interessant. Wir haben eingangs gehört, du bist dann mal kurze Zeit weg gewesen nach New York City. Wieso gerade Amerika, Vince?
Also ich habe ja jetzt, als ich weggegangen bin, 2019, war ich über 20 Jahre auf der Bühne. Und das ist auf der einen Seite natürlich toll. Man spielt irgendwelche größeren Läden dann. Es kommen mehr Leute ins Programm. Und man schreibt alle 2-3 Jahre neues Programm. Man ist viel unterwegs, 200 Tage im Jahr. Und irgendwann, ich glaube, das weiß jeder, der eine Sache mal längere Zeit gemacht hat, irgendwann schleift sich so eine Routine ein. Da kann man die aufregendsten Sachen machen, aber irgendwann wird alles mal zur Routine. Und ich habe mir damals eben gesagt, Amerika, New York, das ist schon immer ein Traum von mir gewesen. Also ich habe da mit meiner Frau auch sehr, sehr oft Urlaub gemacht in den USA. Wir sind beide große Fans von New York. Und ich habe mir gesagt, okay, das ist das Mekka der Comedy. Das ist die Stadt, die in der westlichen Hemisphäre vielleicht am aufregendsten ist. Lass uns doch einfach mal eine Zeit lang aussteigen, darüber gehen, eben nicht als Sabbatical, also um zu entspannen, sondern ich wollte da schon auch irgendwie versuchen, ja, auf die Bühne zu gehen, da ich ja in den letzten Jahren auch für Unternehmen immer mehr Vorträge auf Englisch gehalten habe. Mhm. Und das Thema Wissenschaft natürlich ein internationales ist, habe ich mir gedacht, vielleicht könnte das funktionieren, dass ein deutscher Comedian, der Physik studiert hat und Witze über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstands, macht. Vielleicht könnte das auch in Amerika funktionieren.
Mhm. Interessant. Du hast ja auch geschrieben in deinem Buch, du hast also euer Haus komplett inklusive Hausstand verkauft. Und da kam mir natürlich die Frage, war es schon eine Absicht, vielleicht auch dort in Amerika zu bleiben?
Naja, ja und nein. Also wir haben die letzten Jahre in Frankfurt gewohnt und hatten immer noch eine kleine Wohnung in Wien, weil meine Frau Österreicherin ist. Und Wien hat mir schon immer wahnsinnig gut gefallen. Als Stadt, die Mentalität der Österreicher, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dieses selbstironische, ja, wir waren mal ein Weltreich und sind jetzt irgendwie nur ganz klein und unbedeutend. Aber diese Mischung aus, ich bin jetzt mal böse und sage, aus Selbstüberschätzung und Minderwertigkeitsgefühl. und das Ganze mit Humor zu nehmen, sich lustig zu machen, dass man mal irgendwie eine große Nummer in der Weltgeschichte war, aber jetzt eigentlich nur noch Skifahren kann. Das hat mir immer gut gefallen. Und deswegen war der Hintergrund, nach Amerika zu gehen, schon irgendwann mal vielleicht zurückzukommen. Wenn zurückzukommen, dann natürlich nach Wien zurückzugehen. Deswegen war es auch jetzt nicht so schlimm, die Wohnung in das Haus in Frankfurt zu verkaufen. Aber im Hintergrund war natürlich immer noch dieser Gedanke, naja, vielleicht spielt man da und da steht dann halt oder sitzt dann halt wirklich irgendein Filmboss oder irgendjemand, der einem dann für 30 Millionen Dollar eine Sitcom anbietet. Das war natürlich auch irgendwie... Ja. Ist nicht passiert, ja. Wie man jetzt sieht, aber es war, die Zeit in Amerika war eine super tolle Erfahrung und ich habe tatsächlich sehr, sehr viel in den Clubs und in diversen Läden gespielt. Also es war total bereichernd und ja, alles richtig gemacht.
Ja, also wenn ich Sitcom höre, ich hätte dann aber gerne auch irgendwo eine Komparsenrolle gehabt. Also das finde ich jetzt auch wirklich spannend.
Der ist irgendwie...
Okay, dein neues Buch heißt Broadway statt Jakobsweg, ja. Entschleunigung auf andere Art. Erschien im DTV-Verlag, genau da. Wann wäre der Jakobsweg eine Alternative gewesen, Vince?
Also ich habe das Buch damals von Harpe Kerkeling als Hörbuch gehört und ich fand das total interessant, dass er da, Harpe ist ja irgendwie rausgegangen, weil er wirklich fast so ein Burnout hatte. Das war ja bei mir nicht der Fall. Bei mir war es einfach so, dass ich gesagt habe, ich brauche eine Veränderung. Mhm. Bei Harpe war das eine komplett andere Situation. Und für mich war klar, ich wollte nie so ein Sabbatical machen. Also ich wollte nicht runterfahren. Ich wollte tatsächlich nochmal beschleunigen, weil mir mein Beruf, wie gesagt, nach wie vor Spaß macht. Und insofern kann ich mir schwer vorstellen, dass ich irgendwann mal den Jakobsweg gehe, weil ich nie in meinem Leben bisher so dieses Gefühl hatte, oh, ich muss jetzt mal runterfahren. Mhm. Also verstehen, wenn jemand sich so kaputt macht und jemand so in der Öffentlichkeit stand, wie das Harpe gemacht hat, dass man vielleicht dann irgendwann mal sagt, so, ich kann jetzt einfach nicht mehr.
Ja, wir gehen mal zurück zu New York. Wie hast du es denn geschafft, deine Persönlichkeit und beruflichen Fähigkeiten in eine neue Umgebung, also New York, einzubringen? Und was ist der Schlüssel zu deinem Erfolg?
Also ich bin da ja rübergegangen ohne einen großen Plan. Und das war für mich schon irgendwie sehr, sehr revolutionär, weil ich habe ja schon hier in Deutschland meine Karriere. Ich bin schon ein sehr planerischer Typ. Ich bin ein sehr analytischer Mensch, der ganz genau überlegt, was er wann wie tut. Insofern war das tatsächlich auch so ein bisschen ein Experiment, rüberzugehen. Ich habe natürlich im Vorfeld versucht, Kontakte zu knüpfen, was auch teilweise funktioniert hat. Aber diese ganze diese ganze Comedy- und Rednerszene, das ist natürlich so ein Face-to-Face-Business. Die Leute haben mir immer dann gesagt am Telefon oder per Mail, ja, komm erst mal rüber und dann gucken wir mal, ob das Sinn macht. Insofern war das schon mal total aufregend, ohne so einen festgestrickten Plan rüberzugehen. Und bin dann relativ schnell tatsächlich in die Szene reingekommen, weil ich gleich am Anfang so einen Comedy-Workshop gemacht habe.
Also ja, erzähl mal darüber, das ist interessant.
Das ist ein Comedy Institute. Das sind Leute, die selber auf der Bühne stehen, also Stand-Up-Comedians, die in einem zweiwöchigen Workshop den unterschiedlichsten Leuten an deren Material arbeiten. Also das sind Comedians, gehen da rein, um ihr Material zu verbessern, aber auch Drehbuchautoren. Und zum Schluss von diesen 2 Wochen spielt man seine besten 5 Minuten im Gotham Comedy Club. Das ist ein relativ bekannter Comedy Club in New York. Also man hat da quasi so einen Abschlussabend.
Ja.
Dieser Abschlussabend, das hat bei mir, diese 5 Minuten haben extrem gut funktioniert. Und dann wirst du halt irgendwie rumgereicht. Dann sagt derjenige, ach, melde dich doch mal bei dem. Und dann war ich relativ schnell in dieser Szene drin und habe dann einmal die Woche irgendwo in einem Club in Manhattan meine 5 Minuten, meine 10 Minuten, meine 7 Minuten gespielt und so bin ich da reingekommen.
Ja, also hast du dir dann im Endeffekt eine Hilfe gesucht, ein spezielles Coaching, nächstes Mal auf Deutsch ähnlich, und dann hast du deine Manöverkritik dann bekommen, was du alles verbessern kannst, um besser zu werden.
Also ich wusste, dass das Thema ganz interessant sein könnte, weil die Amerikaner und speziell die New Yorker stehen ja auf schräge Sachen. Also das muss man mal sagen. Also dadurch, dass halt Kulturszene, ich meine inzwischen durch Corona, aber es wird ja vielleicht besser, aber jeder, der irgendwie in Amerika was werden will, geht entweder nach Los Angeles oder nach New York. Dadurch ist die Kulturszene sehr, sehr vielfältig und dadurch sind die Zuschauer natürlich auch sehr verwöhnt und wollen irgendwelche schrägen Sachen sehen. Und wie gesagt, ein Deutscher mit einem deutschen Akzent, also alleine, dass ein Deutscher witzig sein kann, finden die lustig. Dass ein Deutscher Physik studiert hat und Witze über Physik macht, das gibt es selbst in Amerika nicht. Und dadurch war ich schon mal interessant für die. Und in diesem Comedy-Workshop habe ich schon auch noch gelernt, dass gar nicht der Humor so anders ist, sondern die Pointengeschwindigkeit viel schneller ist. Also in Deutschland hast du ja in der Regel als Kabarettist oder als Comedian hast du ein Abendprogramm, du spielst 90 Minuten, da gibt es 45 Minuten, dann gibt es eine Pause und dann gibt es nochmal 45 Minuten. Es gibt sogar Kollegen, die spielen 3 Stunden und dann ist Pause. Also das gibt es auch. Und in Amerika hast du aber in der Regel selbst die Superstars, selbst ein Jerry Seinfeld, wenn der irgendwie seine Show spielt, hat er maximal 60, 65 Minuten am Stück. Und der Rest, die ganze Stand-Up-Szene in Amerika läuft so ab, dass man im Grunde genommen so einen bunten Abend macht. Also das Publikum geht hin, es gibt 8 Comedians, es gibt einen Host und jeder Comedian hat so 7, 8 Minuten und muss da seine besten Gags abfeuern. Das heißt, du musst eine unfassbar hohe Pointendichte haben. Du kannst nicht irgendwie 5 Minuten mit den Leuten warm werden. Wenn nach 30 Sekunden nicht der erste Gag kommt, dann schreien die schon rein. Das ist auch so ein bisschen so eine Bierzeltatmosphäre, weil die Leute halt Comedy unter einem ganz anderen Gesichtspunkt sehen, wie wir Deutsche so Kultur mit dem Rotweinglas dann ins Kabarett gehen und sagen, ach, wir gucken uns den mal an, was der so zu sagen hat, sondern da ist schon richtig Druck da. Ja. Und das habe ich eben in diesem Workshop gelernt.
Okay, und wie war denn der Einstieg dann, also nach dem Workshop, wie war der Wechsel dann von in Deutschland bekannt zu sein und dann erstmal als Nobody in USA zu sein? Was war dann daran denn besonders nervig und was war anspornend für dich?
Die amerikanischen Kollegen haben mich natürlich auch immer gefragt, was ich tue. Und da habe ich gesagt, ja, I'm a comedian in Germany. Und dann haben die mich gefragt, ja, aber wie kannst du dir ein Jahr lang New York leisten? Und da habe ich gesagt, ja, because I'm rich. Also, weil halt Weil halt als Kabarettist, wenn du halt einigermaßen erfolgreich bist, du musst jetzt nicht unbedingt Mario Barth sein, der Stadien füllt, sondern wenn du so in dem guten Mittelfeld bist und jedes Jahr deine 200 Auftritte hast und dann kannst du einfach ordentlich gut Geld verdienen, kannst du locker eine Familie ernähren, du kannst Geld zurücklegen. In Amerika sind selbst die Top-Leute müssen teilweise noch als Uberfahrer arbeiten oder als Supermarktverkäufer. Also und das war für mich auch so eine ganz tolle Atmosphäre zu sehen, wie privilegiert wir in Deutschland eigentlich sind, wie privilegiert diese Kulturszene ist. Mhm. Also ich rede jetzt immer vor Corona natürlich.
Ja, ja.
Aber ich habe dort Leute gesehen, die wären in Deutschland wahnsinnig bekannt von ihrer Qualität her und die haben teilweise als Englischlehrer arbeiten müssen, weil sie über den Comedy-Bereich kein Geld verdient haben. Das heißt also, dieser Druck ist wahnsinnig hoch und das erdet auch so ein bisschen. Also insofern musste ich denen schon auch erklären, dass das in Deutschland ein bisschen anders läuft und was Vor- und Nachteile hat. Zum einen, was ich an Amerika oder an den amerikanischen oder New Yorker Comedians so toll fand, dadurch, dass das so ein harter Konkurrenzkampf ist, dadurch, dass fast keiner Geld verdient, geht jeder auf die Bühne hoch und riskiert alles. Also dieser Druck macht gleichzeitig auch erzeugt quasi so eine Freiheit, dass man halt einfach mehr riskiert auf der Bühne. Und in Deutschland ist es schon eher so, das erlebe ich bei mir und das erlebe ich auch bei Kollegen, dass man schon aufpassen muss, dass man nicht zu etabliert, zu gesettelt, zu langweilig dann wird, weil es läuft ja eh ganz gut. Das war so der große, große, das große Ding, das ich so mitgenommen habe. Dass man also ich bin nicht der Meinung, dass man leiden muss, um kreativ zu sein. Aber es tut jetzt auch nicht gut, wenn es immer zu gut läuft.
Okay, du hast ja sehr viele Erfahrungen in Amerika gesammelt. Was rätst du Führungskräften, die in amerikanisch geprägten Unternehmen arbeiten oder zukünftig arbeiten wollen, von deren Mentalität her?
Also ich habe ja auch ein paar so Business-Veranstaltungen gemacht und dann wird dann halt auch von der Botschaft, von der deutschen Botschaft, das kriegen die dann mit oder dann wäre ich irgendwie bei der American-German Außenhandelskammer, das die Chamber of Commerce. Also habe da ein paar Veranstaltungen gemacht. Insofern war ich auch so ein bisschen in diesem Business-Kontext drin. Und das, was ich sagen kann, ist, dass tatsächlich man sehr, sehr unterschätzt, wie sehr sich die amerikanische von der deutschen Mentalität unterscheidet. Also, und zwar auch, das sagen einem auch Leute, die seit 20 Jahren drüben sind. In Amerika, bis zum Schluss habe ich so diese Hidden Rules, also nicht so richtig mitbekommen. Also die Leute sind sehr freundlich, man kriegt irgendwie gesagt, great, aber man weiß nie, ist es wirklich großartig oder sagen die das jetzt einfach nur so? Und jetzt kann man natürlich sagen, die sind zu oberflächlich. Das finde ich überhaupt nicht, sondern es ist einfach, sind andere Regeln. Und ich habe gelernt, dass ich die Sachen nicht persönlich nehme. Wenn ich Dinge falsch interpretiert habe oder missverstanden habe, dann neigt man natürlich sofort dazu zu sagen, was ist das für ein Idiot? Oder was ist das für ein oberflächlicher Depp oder sowas? Aber in Amerika läuft das halt ein bisschen anders. Und wie gesagt, Offenheit ist wichtig, aber man darf es eben auch nicht zu persönlich nehmen, wenn Dinge nicht so laufen, wie man das sich erhofft hat, weil man geht ein bisschen anders miteinander um.
Okay, und welche Vorbereitungen sind denn zu treffen, um sich nach einem erfolgreichen Weg neu zu erfinden? Das hast du ja gemacht, oder?
Also, naja, ich habe immer versucht, also das ist ja mit Amerika auch so, und das, ich glaube, es macht jeder gute Unternehmer tut das auch. Der hat natürlich seine Cash Cow, der hat sein Businessmodell, das funktioniert, bei dem die Zahlen stimmen. Und dann hat er aber immer, ich sage jetzt mal, ob das jetzt 5%, 10% oder 20% seines Einsatzes, seiner finanziellen Mittel oder etc. sind, in die er in neue Dinge investiert, wo er nicht weiß, was passiert da. Und ich glaube, gute Unternehmer und Menschen, die das über lange Zeit gut hinkriegen, die haben so eine gute Balance zwischen den Sachen, die funktionieren, die dann optimiert sind, wo dann auch Effizienz, Planung, das ganze Thema, dass wir immer so ein bisschen, dass so ein bisschen langweilig ist, das dann optimieren, aber gleichzeitig lassen sie sich Raum, um in neue Produkte, neue Ideen zu investieren. Und das ist bei mir eigentlich genauso. Also diese Idee, nach Amerika zu gehen, die konnte ich natürlich, das war jetzt keine Kamikaze-Geschichte, sondern ich hatte eben so viel Geld zurückgelegt, weil die anderen Dinge eben gut funktioniert haben, damit ich mir das leisten konnte. Und selbst ich wusste auch, wenn ich zurückkomme, bin ich nicht komplett pleite. Also das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber man muss eben auch sich zwingen, und ich glaube, das machen Unternehmen, Familienunternehmen oder Mittelständler wahnsinnig gut, dass die auf der einen Seite diese deutschen Tugenden haben, auf der anderen Seite auch diese Neugierde, dieses Tüfteln, dieses Ausprobieren. Diese zwei Komponenten. Ich glaube, in Konzernstrukturen ist es viel, viel schwieriger, weil in Konzernstrukturen meistens die Juristen oder BWLer am Drücker sitzen und die gucken dann, oder der Controller, der sagt, nee, das, wenn du mir nicht sagen kannst, ob diese neue Erfindung in 2 Jahren Geld abwirft, dann machen wir sie gar nicht. Also Mittelständler, glaube ich, machen das viel, viel besser. Insofern sehe ich mich so ein bisschen auch als Familienunternehmer.
Okay, und da bist du ja genau bei uns an der richtigen Adresse mit Hidden Candidates. Wir vermitteln ja Führungskräfte in Familienunternehmen. Ne? Also das passt ja super. Aber Vince, was mögen Amerikaner denn an deutschem Humor?
Also wir Deutschen machen uns ja gerne so ein bisschen nieder, immer. Ne? Also wir sagen, ja, wir haben vor 80 Jahren die Welt fast zerstört und laufen mit so einem Schuldbewusstsein durch die Gegend und können uns gar nicht vorstellen, dass der Rest der Welt uns irgendwie mag. Mhm. Und dann kommst du nach Amerika, nach New York und was ja auch die Unterhaltungsbranche, das muss man auch sagen, ist sehr, sehr, sehr jüdisch geprägt. Ganz viele Veranstalter sind jüdisch, ganz viele Comedians sind jüdischstämmig. Und als Deutscher neigt man da schon und denkt sich, Und ich habe noch nie so eine hohe Wertschätzung für Deutschland erfahren, wie jetzt in New York, selbst von Leuten, die eigentlich allen Grund dazu hätten zu sagen, was will der denn hier? Das heißt also, das Image der Deutschen ist wesentlich positiver, als wir uns das immer selber zugestehen. Und ich glaube, was sie natürlich alle sagen, was Deutsche und witzig, kann nicht funktionieren. Und genau das habe ich eigentlich verwendet. Ich habe die ersten 2 Minuten in meinen Shows mich immer darüber lustig gemacht, dass wir eigentlich keinen Humor haben. Und das wiederum fanden die wahnsinnig lustig. Also wenn man sich selbstironisch über seine eigene Kultur lustig macht, was übrigens alle Comedians mit einem Migrationshintergrund in Amerika tun, ob das jetzt Inder sind oder Südafrikaner oder Australier, jeder geht hoch auf die Bühne und macht sich über seine eigene Kultur lustig. Das gehört da drüben zur Kultur. Und als ich das gemacht habe, fanden die das auch irgendwie witzig.
Das war der erste Teil von Was ist wirklich wichtig? Prioritäten setzen mit Humor mit Vince Ebert. Am Mittwoch erfolgt der zweite Teil. Gerne können Sie diesen Podcast abonnieren, teilen und weiterempfehlen. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Ihr André Bayer von Hidden Candidates.